Kapitel 5 – Hypnose ist im Spiel. Man schrieb das Jahr 1904. Wo immer man hinschaute, lagen Trümmer. Nur 5 Jahre zuvor war die Adventgemeinde einer goldenen Gelegenheit gegenübergestanden. Einer offenen Welt voller Anzeichen, dass Jesus schnell kommen wollte. Damals winkte die Gelegenheit gleich der aufgehenden Sonne im Frühling. Doch nun war die Landschaft von den Trümmern einer Schlacht übersät. John Harvey Kellogg stand im Begriff, die Gemeinde zu verlassen und ihre größte Einrichtung, ihre Zierde, mitzureißen. 2 große Institutionen waren vernichtet worden, und die Jugend wurde eifrigst von Kräften umworben, die, wenn sie dazu in der Lage gewesen wären, die Adventgemeinde bis zur Unkenntlichkeit verändern wollten. Überall schienen die Kräfte des Bösen auf dem Vormarsch. Wie eine plündernde Armee machten sie Geländegewinne. Einen möglichen Grund für ihren Erfolg finden wir in einem Zeugnis, das Ellen White in diesem traurigen Jahr niederschrieb. Sie verschwendete keine Zeit damit, das, was sie zu sagen hatte, schön zu färben. Bei diesem Abfall, warnte sie, würden machtvolle, psychologische Mechanismen eingesetzt. Techniken, die Menschen manipulieren sollen, indem das Bewusstsein ausgeschaltet wird.
Ich bezeuge klipp und klar, ohne Umschweife, dass seitens jener, die vom Glauben abgewichen sind, Hypnose im Spiel ist. Wir sollten nichts mit ihnen zu tun haben.
Noch schlimmer, die angewandte Technik war eine Form von Hypnose, die die Menschen beeinflussen sollte, ohne dass sich diese bewusst waren, was überhaupt vor sich ging.
Satan findet oft ein wirksames Werkzeug des Bösen darin, dass ein Mensch Macht über einen anderen ausüben kann. Dieser Einfluss ist mitunter so verführerisch, dass sich der Mensch, der davon geformt wird, dieser Macht oft gar nicht bewusst ist. Gott hat mich angewiesen, vor diesem Übel zu warnen, damit seine Diener nicht der trügerischen Macht Satans erliegen.
Dieser Macht gar nicht bewusst. Das war nicht einmal die übliche Form der Hypnose mit einem Techniker und einem willigen Patienten. Die eigene Zustimmung wurde völlig übergangen, um eine Einwilligung kümmerte man sich nicht. Wenn also etwas derartiges geschah, können wir leichter verstehen, warum einige Leute in Battle Creek, die in Kelloggs Kreis verkehrten, gar so verstrickt waren. Viele Jahrzehnte später fanden Psychologen heraus, dass es möglich ist, Menschen durch raffinierte Techniken zu manipulieren. Diese Techniken werden gar nicht bewusst wahrgenommen, können aber die Gedanken und das Verhalten der Menschen, bei denen sie angewendet werden, beeinflussen. Sie sind oft ganz erstaunlich wirksam. Im ausgehenden 20. Jahrhundert wurde diese Form der Manipulation ein wachsender Wirtschaftszweig. Verkaufsleiter, Therapeuten, New Age-Gurus und sogar Gesundheitsfachleute gierten danach. Alle, die das Verhalten anderer ändern wollten. Ist es vorstellbar, dass Ellen White bereits 1905 eben diese Gefahren voraussah und dass solche Methoden in einer frühen Form schon angewandt wurden? Ihre Schriften vermitteln einen faszinierenden Einblick. Am 28. Juni 1905 schrieb sie aus dem kalifornischen San Jose in so eindringlichen Worten, dass man innehalten muss.
Ich möchte an unser Volk in nah und fern eine Warnung richten. Es gibt Ärzte und Prediger, die von der hypnotischen Verführungskunst des Vaters der Lüge beeinflusst worden sind.
Man beachte, dass diese Manipulation erfolgreich bei Ärzten und Predigern im Gange war, bei gebildeten und normalerweise willensstarken Persönlichkeiten. Ellen White gab zu bedenken, dass diese Menschen es gar nicht bemerkten. Mit anderen Worten sagt Ellen White Folgendes: Während des Alpha-Abfalls versuchte sich der Irrtum in die Gedanken von Männern und Frauen durch Techniken einzuschleichen, die das Bewusstsein der Menschen übergehen sollten. Ellen White beschrieb sogar die Art und Weise, wie dies vor sich gehen würde.
Aus unserer Mitte werden sich falsche Lehrer erheben, die ihre Aufmerksamkeit den verführerischen Geistern schenken, deren Lehren satanischen Ursprungs sind. Diese Lehrer werden Jünger um sich scharen. Sie schleichen sich unbemerkt ein, bedienen sich schmeichelhafter Worte und stellen geschickt und mit verführerischem Taktgefühl die Dinge falsch dar.
Die Menschen werden also in einen so machtvollen Irrtum gelockt, dass, wenn sie sich einmal haben ködern lassen, es unmöglich scheint, den Bann zu brechen, mit dem Satan sie bezaubert hat. Wer auf solche Weise verführt worden ist, hat keine Ahnung, wie es um ihn wirklich steht. Er verwahrt sich gegen die Vorstellung, in einer Falle zu sitzen. Gleichwohl ist es so. Hier handelt es sich um eine fast vollständige Beschreibung dessen, was wir über die Wirkung der Techniken und Methoden wissen, die im späten 20. Jahrhundert zur Anwendung kommen und durch welche Menschen über das Unterbewusstsein beeinflusst werden. Geschah so etwas auch schon 1904? Es wäre schön, könnte man das ausschließen. Man kann das aber nicht, wenn man Ellen White als authentische Quelle betrachtet. Im Brief Nummer 237, den sie 1904 schrieb, drückte sie sich so eindeutig aus, dass es nichts zu missverstehen gibt.
Hypnose wird von jenen eingesetzt, die vom Glauben abgewichen sind.
Das alles wäre nur eine interessante, wenn auch merkwürdige Fußnote der Geschichte, wenn Ellen White nicht Folgendes hinzugefügt hätte. Alles werde sich wiederholen, und zwar kurz vor dem Ende der Gnadenzeit. Mittels Psychologie und Hypnose, warnte sie, arbeitet Satan mit einer Macht, die für seine Bemühungen gegen Ende der Gnadenzeit so typisch ist. Wenn dieses Problem auftaucht, nähert sich die Gnadenzeit ihrem Ende. Wie versucht wird, unseren Geist zu manipulieren? Da die Manipulation des Geistes zu den besonderen Werkzeugen Satans für die Endzeit gehört, ist es angebracht, ein wenig darüber nachzudenken. Der menschliche Geist ist etwas wunderbar Komplexes. Forscher, die ihn studieren, beginnen erst zu verstehen, wie er unser Leben lenkt. Was wir aber mit Bestimmtheit wissen, ist, dass er mindestens auf zwei Ebenen wirkt. Die eine ist die bewusste Ebene, wo wir Informationen aufnehmen, darüber nachdenken und vom Verstand begründete Entscheidungen treffen. Hier bewerten wir auch objektive Beweise und fällen wohl überlegte Urteile. Die zweite Ebene ist ein höhlenartiger Speicher, den wir manchmal das Unterbewusstsein nennen. Dort legen wir Dinge ab, die wir nicht mehr benötigen. Die vergessene Telefonnummer, die trockenen Fakten einer Geschichtsvorlesung, die wir eben abgeschlossen haben, und sogar unselige Erinnerungen, an die wir lieber nicht denken wollen. Alle unsere vergangenen Erlebnisse häufen sich hier an. Wir mögen sie aus dem Gedächtnis verdrängt haben, doch Forscher erkennen immer mehr, dass Informationen, die im Unterbewusstsein gespeichert sind, unser Verhalten in einer Weise beeinflussen können, von der wir uns keine Vorstellungen machen. Überlegt man sich das einmal kurz, wird einem klar, dass man das Verhalten eines Menschen manipulieren kann, sobald man weiß, wie man in sein Unterbewusstsein eindringt. Aha, jetzt wissen wir also, warum Firmen Milliarden von Dollar für Fernsehwerbung ausgeben. Was war eigentlich der letzte Werbespot im Fernsehen? Zielte er wirklich auf den kritischen Verstand ab? Bilder und Töne stürzen wie eine Lawine über uns zusammen. Alle ein oder zwei Sekunden wechseln die Szenen und lassen uns keine Zeit, uns an eine zu gewöhnen. Schon überflutet uns die nächste. Die Einstellung der Kamera ändert sich. Es gibt Überlappungen, Bilder rücken näher, werden ausgeblendet, lösen sich auf. Die Szenen folgen schnell aufeinander und jede ist mit Information überfrachtet. In der Fernsehbranche, in der ich 6 Jahre lang als Sprecher und Nachrichtenmann tätig war, nennt man so etwas Technical Events, technische Ereignisse oder Abläufe. Ihr Sinn und Zweck besteht darin, die Zuschauer mit mehr Informationen zu füttern, als diese bewusst verdauen können. Wir wissen, dass der menschliche Geist nur sehr wenige Dinge bewusst und zur selben Zeit bewältigen kann. Was darüber hinausgeht, bedeutet Überladung. Der Geist muss aber irgendwie mit den auf ihn einstürzenden Informationen und Daten fertig werden, weshalb er mangels eines besseren Ortes alles unmittelbar ins Unterbewusstsein abschiebt. Auf diese Weise gelangen Gedanken in den Geist, die durch keine Denkvorgänge gefiltert worden sind. Haben sie sich einmal eingenistet, besitzen sie die Fähigkeit, das menschliche Verhalten zu beeinflussen. Absichtliche Überladung oder Überfrachtung, diese Technik findet in der Ericksonschen Hypnose Anwendung. Man stopft den Geist mit mehr Informationen voll, als er bewältigen kann, und pflanzt, während er noch mit deren Verarbeitung beschäftigt ist, Gedanken in das Unterbewusstsein, die das Verhalten verändern können. Das Fernsehen lässt uns wenigstens noch die Freiheit, die Glotze abzuschalten. Was geschieht aber, wenn manipulative Techniken zum Einsatz kamen, durch die wir ohne unser Wissen beeinflusst wurden? In den letzten Jahren kann man geradezu von einer Wachstumsindustrie sprechen, was die sogenannten Techniken der Pop-Psychologie betrifft, durch die ein Mensch das Verhalten eines anderen gezielt steuern kann. Obschon man Methoden einsetzt, die unkonventionell sind und manchmal ein wenig seltsam anmuten, sind die Ergebnisse recht überraschend. Auf diese Weise wird Einfluss auf Menschen genommen, ohne dass die eigentliche Hypnose zur Anwendung kommt. Diese Methoden sind wirksam, obwohl die betreffende Person davon gar nichts weiß. Einige dieser Techniken sind nichts anderes als weiterentwickelte Gesprächsführungen. Eine solche Masche besteht zum Beispiel darin, die eigene Sprache an die Art anzupassen, in der die andere Person die Welt wahrnimmt. Manche Menschen sind hauptsächlich über das Auge empfänglich. Der Sehsinn ist der bestimmende Faktor. Ihnen würde man im Gespräch antworten: Ich sehe das auch so. Andere Menschen erreicht man leichter über das Ohr. In diesem Fall antwortet man: Ich höre, was Sie sagen. Sind Menschen in erster Linie über den Tastsinn ansprechbar, sagt man: Ich empfinde auch, dass sie recht haben. Was somit versucht wird, ist ein unterschwelliger Brückenschlag zur anderen Person, indem man den Eindruck erweckt, deren Empfindungen wiederzugeben. Die »Wie macht man das?« Handbücher, die diese Techniken unter die Leute bringen, bieten eine ganze Reihe versteckter Tests an, mit deren Hilfe man die bevorzugten Wahrnehmungen eines Menschen bestimmen kann. Man stelle einer Person eine Frage und beobachte dann, in welche Richtung während der Suche nach einer Antwort die Augen wandern. Daraus lässt sich einigermaßen sicher schließen, ob jemand über den Seh-, Gehör- oder Tastsinn empfänglich ist. Das alles hinterlässt leichtes Unbehagen. Ich weiß nicht, ob es mir recht wäre, würde jemand ein zwangloses Gespräch in eine Erkundung meiner Vorlieben umfunktionieren. Vor allem dann, wenn mir mein Gegenüber einen Gebrauchtwagen verkaufen möchte. Zumindest aber drängt sich der Gedanke auf, dass jemand, der eine Frage stellt und hierauf die Augenbewegungen studiert, auf Informationen dieser Art erpicht ist. Sind das alles nur gute Gesprächstechniken? Vielleicht. Dahinter kann freilich mehr stecken. In dem Maß, in dem sie darauf abzielen, das Bewusstsein eines Menschen zu übergehen, werden sie Werkzeuge, die unmittelbar auf das Unterbewusstsein gerichtet sind. Nimmt man sich die Zeit, ein wenig diese Form von Überredung zu studieren, wird einem klar, dass das alles oft weit mehr als nur ein Gespräch ist. Dahinter verbirgt sich mitunter ein ganz schöner Brocken Manipulation. Einige Mechanismen sind beispielsweise darauf angelegt, auf höchst verschleierte Weise an das Ich zu appellieren. Dabei wird eine ganz unauffällige Art von Schmeichelei eingesetzt. Den meisten von uns tut es wohl, wenn sie nachgeahmt werden. Wenn wir merken, dass uns jemand alles abschaut, fühlen wir uns zu ihm hingezogen und sind seinen Einflüsterungen zugänglicher. Unter Ausnutzung dieses Sachverhaltes wird der Manipulator ganz unbemerkt verhüllte Signale aussenden und andeuten, dass er die andere Person nachahmt. Das kann sich auf die Körperhaltung beziehen oder auf Umgangsformen. Man nennt diese Technik Spiegeln. Indem man zum Spiegelbild eines Menschen wird, erwirbt man sein Vertrauen. Ellen Whites Aussage ist wirklich treffend. Schmeichelhafte Worte, geschickte Falschdarstellungen, verführerisches Taktgefühl. Andere Techniken bedienen sich der Täuschung. Wenn die Person, die man von etwas zu überzeugen versucht, Zeichen von Widerstand verrät, greift man zur sogenannten Vernebelung. Man gibt vor, derselben Meinung zu sein, verbirgt aber seine wahren Gefühle und Gedanken. Wenn sich nun diese andere Person entspannt und ihre Verteidigung nachlässt, überlädt man sie absichtlich mit Informationen, wodurch man einen solchen Zustrom für die Sinne schafft, dass der bewusste Teil des Geistes nicht mehr damit fertig wird. In diesen Informationsfluss bettet man auch jenen Gedanken ein, der sich im Unterbewusstsein des anderen einnisten soll. Oft wird dieser Trick von gelegentlichen körperlichen Berührungen begleitet. Man beachte, dass das alles vor sich geht, während sich die andere Person völlig normal verhält und sich der Mechanismen überhaupt nicht bewusst ist, die gegen sie zum Einsatz kommen. Manipulation? Natürlich. Sie wird von immer mehr Menschen angewendet, die andere Menschen zu beeinflussen trachten. Man erwartet solche Dinge allerdings eher auf einem Gebrauchtwagenmarkt, wohl kaum in einer Kirche. Dennoch gibt es Beweise dafür, dass zumindest eine frühe Form dieser Technik beim Alpha-Abfall eine Rolle spielte. Ganz offensichtlich bestand Kelloggs Lieblingsmasche darin, Sitzungen abzuhalten, die sich bis in die späten Abendstunden hinzogen.
Die langen nächtlichen Unterredungen, die Dr. Kellogg führt, erweisen sich als äußerst wirksam, um seine Ansichten durchzusetzen,
schreibt Ellen White. Dann beschreibt sie etwas, was der modernen Technik der Vernebelung verblüffend ähnlich ist.
Sein unablässiger Redeschwall verwirrt den Geist jener, die er zu beeinflussen sucht. Er missdeutet Worte und zitiert sie unrichtig, und er stellt jene, die ihm widersprechen, in ein so falsches Licht, dass ihr Urteilsvermögen wie betäubt ist. Er verdreht ihre Worte und tut so, als ob sie genau das Gegenteil dessen meinten, was sie gesagt haben.
Ich wiederhole. Die Vernebelung soll mit Absicht Verwirrung stiften. geschieht sie gemeinsam mit einer Überfrachtung der Sinne, die vom bewussten Teil des Gehirns nicht mehr bewältigt wird, kann sich die Pforte ins Unterbewusstsein öffnen. Was wir eben bei Ellen White gelesen haben, ist eine gute Beschreibung dieser modernen Technik. Schon Jahrzehnte, bevor man dieser Technik auf die Spur kam, scheint Kellogg eine frühe Form dieses manipulativen Werkzeuges mit bemerkenswertem Erfolg angewandt zu haben. Als Ellen White 1904 von Washington nach Berrien Springs fuhr, wurde ihr in der Nacht vor ihrer Abreise eine Sitzung in Battle Creek gezeigt. Dr. Kellogg sprach voller Begeisterung von seinem Thema. In seinen Darlegungen verschleierte er sein Anliegen irgendwie, aber in Wirklichkeit präsentierte er wissenschaftliche Theorien, die mit dem Pantheismus verwandt sind. Dann beschrieb sie die erfreuten und interessierten Gesichter derer, die zuhörten. Ihre Worte vermitteln ein Bild von Leuten, die durch eine Macht, die die übliche Redegewandtheit übertraf, ganz eingenommen waren. Ellen White sah mit Erstaunen, mit welcher Begeisterung die Sophistereien und falschen Theorien aufgenommen wurden. Doch da war mehr als bloß Pop-Psychologie am Werk. In jener Sitzung sagte sie, hätten satanische Kräfte die Herrschaft an sich gerissen. Jemand an meiner Seite sagte mir, dass die bösen Engel den Geist des Sprechers umhüllt haben. Auf diese Weise stellte sie eine Verbindung her zwischen den von Dr. Kellogg eingesetzten manipulativen Techniken und der Gegenwart okkulter Kräfte.
Glänzende, sprühende Ideen entspringen oft einem Geist, der unter dem Einfluss des großen Betrügers steht. Wer zuhört und einwilligt, wird davon bezaubert, wie sich Eva von den Worten der Schlange bezirzen ließ. Solche Menschen können nicht bestrickenden philosophischen Erörterungen lauschen und dabei das Wort des lebendigen Gottes klar im Kopf behalten.
Hat man einmal den Zugang in die Gehirne gefunden, können Menschen mit überraschender Leichtigkeit ganz weit weg geführt werden. Es gibt den allzu menschlichen Hang, einem starken Führer zu folgen, vor allem dann, wenn dieser Führer Charisma ausstrahlt. Bei Sekten und ganzen Völkern hat man das beobachtet. Sie sind ihren Führern in tiefe Finsternis gefolgt. Es ist das eine Bedrohung, vor der auch das Volk Gottes nicht gefeit ist. Ellen White machte darauf aufmerksam, dass es eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die auf eine solche Taktik besonders leicht hereinfällt.
Es gibt viele, die keinen vollkommenen christlichen Charakter entwickelt haben. Sie bringen ihre Unvollkommenheiten in die Gemeinde und verleugnen ihren Glauben. Sie machen sich seltsame Theorien zu eigen und propagieren sie als Wahrheit.
Hier soll kurz auf einen besonderen Punkt näher eingegangen werden. Wenn ein falscher Führer bemerkt, dass Unvollkommenheiten im Leben seiner Anhänger diese näher an ihn binden, ist die Versuchung groß, eine Theologie zu entwickeln, die diese Menschen samt ihren Irrtümern unbehelligt lässt. Die schiere Macht dieser psychologischen Mechanismen lässt sich erahnen, wenn man folgenden Ausspruch von Ellen White liest.
Wie sehr es doch mein Herz schmerzte, wenn ich sah, wie Seelen den Verlockungen erlagen, die ihnen entgegengehalten wurden, um sich mit jenen zu verbünden, die gegen Gott kämpften. Wenn sie einmal nach dem Köder schnappen, scheint es unmöglich, den Zauber zu brechen, mit dem Satan sie umgibt.
Kellogg bediente sich also einer Technik, die einen fast übermächtigen Einfluss auf andere Menschen ausübte. Ellen White wies darauf hin, dass diese Technik mit übernatürlichen Kräften verquickt war. Kelloggs Überzeugungskraft war so stark, dass sich die besten und hellsten Köpfe betören ließen. Eine Zeit lang waren sogar Männer wie David Paulsen von der Richtigkeit der Kellogg'schen Lehren überzeugt. Was Kellogg besonders zugute kam, war der Entschluss, seine wahren Anliegen hinter einer Nebelwand vorgetäuschter Rechtgläubigkeit zu verbergen. Die Anführer des Abfalls planten ganz bewusst, sich selbst als treue Adventisten darzustellen, während sie Ideen ausbrüteten, die viel vom grundlegenden adventistischen Glaubensgut beseitigten. Wann die Musik zu einer Gefahr wird. Es gibt noch einen anderen Weg direkt ins Gehirn eines Menschen, und dieser Weg mag noch feingesponnener sein. Nehmen wir einmal die Fernsehwerbung aufs Korn. Wir erkennen, dass hinter einem stark überfrachteten Seeteil noch ein kräftiger Soundtrack steht. Das ist in der Regel Musik, oft genug ein sehr rhythmischer Beat. Warum muss dafür Rockmusik herhalten? Glauben denn die Werbefachleute, dass wir alle darauf scharf sind? Oder vollzieht sich da etwas Tieferes? Seit mehreren Jahrzehnten wird die Wirkung der Musik auf den menschlichen Geist und Körper erforscht. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass uns Musik auf eine Art beeinflussen kann, von der wir keine Ahnung haben. Einige Wissenschaftler glauben sogar, über Beweise zu verfügen, dass Musik Einfluss auf die chemische Zusammensetzung unseres Blutes hat. Wenn dem so ist, dann geht etwas sehr Tiefgreifendes vor sich. Chemische Veränderungen gehören zu den grundlegenden Möglichkeiten des Körpers, sich selbst zu beherrschen. Wenn sogar dort Veränderungen geschehen, schaltet sich die Musik sehr weit in den Vorgang ein, den wir Leben nennen. Zudem scheint es, dass ein Mensch Musik wahrnimmt und darauf reagiert, auch wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Die Musik ist imstande, jene Teile des Gehirns, wo die bewussten Denkvorgänge stattfinden und Entscheidungen fallen, zu übergehen und unmittelbar in den menschlichen Organismus einzudringen. Durch jenen Teil des Gehirns, der auf Gefühle anspricht. Musik kommt gleichsam durch die Hintertür ins Gehirn, vorbei an unserem Bewusstsein. Ist sie einmal drinnen, kann sie tiefgreifende Wirkungen haben. Einige dieser Wirkungen sind offenkundig. Drückt sich Musik in einem kräftigen Beat aus, kann sie einen beinahe unwiderstehlichen Drang nach Körperbewegung auslösen. Ein herkömmliches Rockkonzert ist dafür das beste Beispiel. Auch die Militärkapelle wäre hier anzuführen, die imstande ist, 900 Menschen in ein organisiertes Bataillon zu verwandeln, das im Gleichschritt marschiert, als ob es von einem einzigen Menschen kommandiert würde. Es überrascht nicht, dass die meisten Naturreligionen Rituale kennen, die einen schlagenden Rhythmus betonen. Hört man nur lange genug hin, kann der stete Trommelschlag ein Ersatz für den Herzschlag werden und alle zu einer einzigen Einheit formen. Andere Wirkungen der Musik sind weniger augenfällig. Manche Menschen können sich vielleicht nicht erklären, warum sie bei einer traurigen Stelle eines Films so leicht zu Tränen gerührt sind. Wenn sie darüber nachdächten, würden sie dahinter kommen, dass es die Filmmusik ist. Es ist klinisch nachgewiesen worden, dass Musik unsere Reaktion auf die Dinge um uns erhöht und unsere Empfindungen vertieft. Aus diesem Grund heuerte man schon in der Stummfilmzeit Orgelspieler an, um den Film musikalisch zu untermalen. Wiederum andere Auswirkungen der Musik sind schlicht und einfach raffiniert. Untersuchungen weisen nach, dass ein schwerer rhythmischer Beat, der sich ständig wiederholt, einer Hypnose gleichkommt. Keine Überraschung für jemanden, der sich der Mühe unterzieht, das zu untersuchen. Der Körper ist ein dynamisches Bündel vieler Rhythmen. Herzschlag, Atmung, sogar die Gehirnströme zählen dazu. So wie die Musik sind wir rhythmisch angelegt und der Körper stellt sich, wenn er einen Rhythmus in seiner Umgebung wahrnimmt, darauf ein. Er übernimmt die Stimmung, die ihm vermittelt wird. Im Wissen um diese Zusammenhänge wollen wir die Struktur des typischen Rockbeats untersuchen und erkennen, warum dieser eine solche Wirkung auslöst. In der herkömmlichen Musik liegt der Schwerpunkt auf dem ersten und dritten Schlag jedes Taktes. Wenn der Chorleiter den Einsatz gibt, beginnt der Chor zu singen. Ein feste Burg ist unser Gott. Der Rhythmus des Liedes ist konventionell und vorhersehbar. Die erste Silbe jedes Taktes wird betont. Ein feste Burg ist unser Gott. Die Verse lesen sich normal, so wie sie jemand sprechen würde. In der Rockmusik wird der Schlag jedoch verändert. Hier werden die zweite und vierte Silbe jedes Taktes betont. Luthers Lied würde dann so gesungen werden. Ein feste Burg ist unser Gott. Verwirrend? Natürlich. Es erinnert entfernt ans Überfahren von Schlaglöchern auf einer schlechten Straße. Es geschieht etwas, wenn es nicht geschehen soll. Unser Körper reagiert auf diese Verwirrung auf eine sehr sonderbare Art. Mein guter Freund Luis Torres, der als Sekretär für die New Yorker Vereinigung arbeitete, bevor er sich der Radioevangelisation zuwandte, war im Rockmusikgeschäft tätig, als auch ich Radio machte. Eine der Radioketten, bei der ich als Nachrichtenmann beschäftigt war, hatte die Rockmusiksendung Top 40 im Programm. Wir waren die Ersten, die die Beatles in die Hollywood Bowl brachten. Louis spielte mit Bill Haley und den Comets. Die waren berühmt für ihr Rock Around the Clock und beschreibt das Problem Rockmusik besser als alle anderen, die ich kenne. Normalerweise will sich der menschliche Körper vorwärts bewegen. Auf diese Weise gelangen wir von einem Ort zum anderen und darauf sind auch unsere Sinne ausgerichtet. Wenn der Körper aber der Desorientierung durch den Rockbeat ausgesetzt ist, reagiert er durch Bewegung, aber nicht vorwärts, wie das sonst der Fall ist, sondern von einer Seite zur anderen. Diese Seitenbewegung ist der grundlegende Tanzschritt. Wie Louis sagt, ist das ein verräterisches Zeichen dafür, dass Musik eine desorientierende Wirkung auf die Körperrhythmen des Zuhörers ausübt. Vielleicht haben wir mit unseren Freunden, die wir einmal am Sonntag in die Kirche begleiteten, eine solche Erfahrung schon gemacht. Wenn die Musik in dieser Kirche stark rhythmisch war, schlossen viele Leute wahrscheinlich die Augen und hoben die Hände. Dabei ist sicher aufgefallen, dass sie sich von einer Seite zur anderen wiegten. An dieser Stelle ist eine Frage angebracht. Wenn derart rhythmische Musik einen so beherrschenden Einfluss auf Geist und Gemüt ausübt, könnte man dann nicht solche Musik mit einem christlichen Text ausstatten? Dieser Art von Musik wohnt eine manipulative Kraft inne. Wäre das ein geeigneter Weg, um den Erlösungsplan zu vermitteln? Um diese Frage zu beantworten, muss man eine weitere stellen. Übt Gott jemals Zwang aus? Die Frage beantwortet sich von selbst. Wenn er Zwang hätte einsetzen wollen, hätte er das schon lange getan und auf diese Weise das ganze Problem unserer gefallenen Welt und der Notwendigkeit von Golgatha vermieden. Das alles führt uns zu einer letzten Frage. Kann man das Werk Gottes treiben und sich dabei auf ein Werkzeug stützen, das Gott selbst nicht einsetzt? Schon vor längerer Zeit wies Ellen White auf ein Problem hin, welches in der Kirchenmusik kurz vor der Wiederkunft Jesu auftreten wird.
Der Herr möchte, dass im Gottesdienst Ordnung und Disziplin herrschen, nicht Erregung und Verwirrung.
Dann fügte sie hinzu, dass es kurz vor dem Ende der Gnadenzeit Schreien mit Trommeln und Musik und Tanzen geben werde.
Die Sinne vernunftbegabter Wesen werden so verwirrt werden, dass man von diesen Menschen keine richtigen Entscheidungen mehr erwarten kann. Und das alles nennt sich das Wehen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist offenbart sich nie in solchen Methoden, in einem solchen Tollhaus von Lärm. Das ist Satans Erfindung, um seine genialen Methoden zu verhüllen, mit denen er die heiligende Wahrheit für diese Zeit unwirksam machen möchte.
Sie fügte noch einen Gedanken hinzu, der nähere Betrachtung verdient und für mich als Ex-Rundfunkmann, der sehr wohl weiß, wie Botschaften manchmal in lärmige Rockkonzerte verpackt werden können, tiefe Bedeutung hat.
Ein Wirrwarr von Lärm schockt die Sinne. Die Macht satanischer Werkzeuge vermengt sich mit Lärm und Lautstärke, um ein Fest zu veranstalten, und das nennt man dann das Wirken des Heiligen Geistes. Niemand sollte zu dieser Art von Gottesdienst ermuntern.
Kurz vor dem Ende der Gnadenzeit. Die Worte verweilen bedeutungsschwer im Gedächtnis. Wenn dieses Problem auftaucht, dürfen wir wissen, dass das Ende nahe ist. Eine seltsame Bindung. Ellen White warnte uns nicht nur vor Techniken, die dazu bestimmt sind, den Geist zu manipulieren, sondern stellte im Alpha-Abfall auch einen Zusammenhang mit dem Okkulten her. Sie erinnerte die Adventisten ihrer Zeit daran, dass sie mehr als nur menschliche Kräfte zu fürchten hätten. In seinem Kampf um die Seelen des Adventismus rief Luzifer auch übernatürliche Kräfte auf den Plan.
Satan nutzt sein ganzes Wissen im Kampf um die Seelen der Menschen. Seine Engel mischen sich unter die Menschen und unterweisen sie in den Geheimnissen des Bösen. Diese gefallenen Engel werden Jünger auf ihre Seite ziehen, sich mit Menschen unterhalten, Grundsätze vertreten, die falscher nicht sein könnten, und so Seelen auf den Pfad des Verderbens locken.
Neben den menschlichen Feinden stützte sich Satan noch auf die Mächte der Finsternis. Menschlicher Irrtum und übernatürliche Kraft gingen eine seltsame Bindung ein, bei der die Trennlinie zwischen den beiden kaum mehr auszumachen war. Indem sie den Irrtum anhingen, verbündeten sich Menschen mit den Kräften des Bösen und merkten es gar nicht. Durch diese Handlungsweise hatten sie ihr Leben wahrscheinlich zu Schleusen gemacht, durch welche Satan seine übernatürlichen Kräfte unbemerkt einlassen konnte. Irrtümer werden als neues Licht propagiert. Gemeinsam mit der Gemeinde, die sie liebte, bewegte sich Ellen White auf eine Krise zu, die so ernst war, dass sie sich offen fragte, ob sie das alles überstehen würde. 5 kostbare Jahre waren verstrichen, Jahre des Friedens und der Fülle. Doch die Gemeinde, die die Gelegenheit hätte ergreifen sollen, um ihre so wichtige Botschaft zu verkündigen, war stattdessen in einen Kampf um die grundlegenden Wahrheiten verwickelt. Ihre größte Institution schwankte und drohte verloren zu gehen. Der Geist der Weissagung war zusehends ärgeren Angriffen ausgesetzt, offen wie auch versteckt, von Seiten fähiger Männer, die mit dem Battle Creek Krankenhaus in Verbindung standen. Sogar der Time-Tabernakel, der teilweise durch kleine Spenden, den Dimes, 10-Cent-Münzen, von treuen Geschwistern wie auch der Bürgerschaft von Battle Creek errichtet worden war, wurde zum Gegenstand eines Machtkampfes. Unterdessen wurden Irrtümer als neues Licht herumgereicht, so fein gesponnen, dass sie College-Studenten wie auch erfahrene Mitarbeiter gleichermaßen in Verwirrung stürzten. Wie ein Schiff durchkreuzte die Gemeinde jetzt ein heimtückisches, nebelverhangenes Meer, das ellenweit voller Eisberge sah. Die goldene Gelegenheit der Gemeinde, die sich so lange dargeboten hat, zieht jetzt allmählich vorbei. Im fernen Osten haben sich Spannungen zwischen Japan und Russland in einen Krieg entladen, und dieser Krieg kann die Welt verändern. Gewinnt Japan, hat eine asiatische Nation bewiesen, dass sie eine europäische Macht bezwingen kann. Das japanische Oberkommando wird das nicht vergessen. Nach einer Niederlage Russlands wird ein begieriger Heißsporn namens Wladimir Lenin die Revolution ausrufen. Es ist Juni 1905 geworden. In Battle Creek kennzeichnen Zwistigkeiten und Ränkespiele den fortdauernden Kampf um die Zukunft des Adventismus. Auf der anderen Welthalbkugel zieht mittlerweile eine geschichtliche Gelegenheit mit donnernder Endgültigkeit vorbei. In der östlichen Hälfte der Koreastraße, genau nördlich der felsigen Tsushima-Inseln, verordnet Admiral Togo der japanischen Flotte einen Schlachtplan, der die moderne Kriegsführung zur See umkrempeln wird. Kühn stellt er seine gesamte Flotte in einer einzigen Reihe auf und begegnet so der angreifenden russischen Streitmacht. Jedes Gewehr auf seinen Schiffen kann nun gegen die unglückseligen Russen gerichtet werden. Als der Donner losbricht, ist die russische Flotte bald vollständig vernichtet. Es ist ein grandioser Sieg, an den man sich 35 Jahre später erinnert, als Japan in den Krieg mit den Vereinigten Staaten torkelt. Russland räumt die südliche Mandschurei. Japan in seiner unangefochtenen Machtstellung besetzt Korea. Gleich den symbolischen Eisbergen ellenweits schwankt die Welt in ihrem Gleichgewicht, lässt eine kleine Eislawine abgehen und rollt langsam und mit unwiderstehlicher Kraft weiter. In Russland entfacht Lenin die ersten Leuchtfeuer des nahenden Kommunismus. In Asien neigt sich das Gleichgewicht der Kräfte einem selbstbewussten und mächtigen Japan zu. Die Dinge sind jetzt in Bewegung und enden erst, wenn Krieg und Revolution einen Großteil der Welt dem Evangelium zeitweise verschließen. Es ist klar, dass General Lucifer persönlich das Kommando über den Angriff übernommen hat, der sich jetzt gegen Gottes Werk zusammenbraut. Durch nichts anderes kann man sonst die Genialität des Anschlags erklären, der als nächstes erfolgt. Es gehört zu den Grundsätzen der Kriegsführung, dass man gegen einen Feind, der Verluste erlitten hat, schnell noch einmal zum Schlag ausholt, und zwar an derselben Stelle. Im Jahr 1904 griff Kellogg die Heiligtumswahrheit an und verursachte damit bei vielen Menschen Verwirrung. Wenn Lucifer generalstabsmäßig denkt, darf man erwarten, dass das Heiligtum nun ein zweites Mal unter Beschuss gerät. Genau das tut Satan, und seine Methode ist hochinteressant. Noch einmal erwählt er sich einen prominenten Vordenker, wie zuvor wieder einen Adventisten. Dieses Mal, gleichsam um jede mögliche Facette abzudecken, fällt seine Wahl auf einen bekannten Prediger.
Thank you. Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.